Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, willkommen zu einer Wertschätzung, zur Wertschätzung des Spiels What Remains of Edith Finch. Das kommt vom Entwickler Giant Sparrow. Die haben bereits für die PlayStation 3, später wurde es portiert für Vita und PS4, The Unfinished Swan gemacht. What Remains of Edith Finch ist jetzt erhältlich für PlayStation 4 und PC. Ich habe es gespielt, dieses Ego-Adventure, das circa 2-2,5 Stunden dauert. Und auch mein Kollege Jochen. Hallo Jochen.
Hallo Sebastian. Ich bin ja sehr gespannt, wie du es jetzt empfunden hast, denn du hast mir ja just gestern gesagt, ich würde das gerne spielen, lass uns das doch kaufen, lass uns doch vielleicht eine Wertschätzung dazu machen. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Das las ich ganz interessant und dann habe ich bei Steam geschaut und habe festgestellt, du hast mir ja gesagt, es dauert, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, 2-2,5 Stunden. Und dann sehe ich 20 Euro bei Steam und dann dachte ich mir, ach, ist das gut, dass der André in Urlaub ist. Die Patreon-Geld-Glucke sitzt nicht auf dem Patreon-Geld. Da können wir jetzt auch für 20 Euro können wir auf den Putz hauen für ein 2 Stunden langes Spiel.
Oh ja, der Preis ist schon relativ hoch angesetzt. Es war wohl gesenkt im Vorfeld als Vorbestellung, aber 20 Euro für ein 2-Stunden-Spiel ist eine stolze Ansage. Aber so ähnlich war es auch wie im Vorgängerspiel, der Unfinished Swan, das auch für mich der große Grund ist, mich auf dieses Spiel gefreut zu haben. Und tatsächlich, nach der Ankündigung, ich denke, das ist 2014 bereits gewesen, im Rahmen der Pressekonferenz von Sony oder bei der PlayStation Experience im selben Jahr, es ist schon etwas länger im Gartopf. Jetzt ist es endlich fertig. Ohne viel Presse-Tamtam und Rummel und große Aufmerksamkeit. Ich sehe auch in den Foren dieser Welt, dass da nur sehr wenige Leute bis jetzt drauf gestoßen sind. Es gibt gar nicht so viele Steam-Reviews, aber das macht nichts. Denn es kommt von einem Entwicklerteam, das mich bereits mit The Unfinished Swan sehr verzaubert hat. Und bevor wir über What Remains of Edith Finch reden, würde ich wenigstens ganz kurz dieses Spiel ansprechen. Du kennst es noch nicht, oder?
Ich habe das tatsächlich nie gespielt, nein. Aber schwärme mir gerne nochmal, du hast es ja gestern andeutungsweise schon im Skype gemacht, schwärme mir gerne mal ein bisschen davon vor und erkläre mir dahingehend vielleicht auch ein bisschen, wo deine Faszination im Vorfeld schon mit dem Nachfolgerspiel herkam.
The Unfinished Swan ist auch eine Art Walking Simulator, wie es auch Edith Finch ist. Das ist ein Spiel, das sehr auf Storytelling und Atmosphäre basiert, in dem man eigentlich nur herumläuft und sehr wenig interagiert. Bei The Unfinished Swan hat es aber noch einen deutlich experimentelleren Charakter. Das ist ein Spiel, das kennt man vor allen Dingen durch die ersten 2 Missionen. Da besteht die Spielwelt komplett aus Weiß. Man erkennt nichts und man kann dann schwarze Tintenkleckse durch die Gegend feuern. Die bleiben dann auf den Objekten kleben und so kann man dadurch, dass man sich ja selbst bewegt und dass man plötzlich Teile der Spielwelt schwarz einfärbt, erkennen, wo man eigentlich ist. Arbeitet praktisch heraus, dass man sich in einem Garten befindet, sieht Frösche umherspringen und in diesem Nichts, dieser komplett weißen Fläche, arbeitet man langsam seinen Pfad heraus, erkennt die Umgebung ausschließlich dadurch, dass man eben Tintenkleckse verteilt, die wiederum pechschwarz sind, da ist kein Kontrast drin. Und das ist ein netter kleiner Kniff. Und das ist auch das Bild, das die meisten Spieler von The Unfinished Swan haben. Das Spiel windet sich aber und wechselt immer wieder seine Gestalt. Mal rollt man eine leuchtende Kugel durch die Gegend, später verspritzt man Wasser, um Pflanzen wachsen zu lassen. Es gibt kurze Spielabschnitte, in denen man 3D-Blöcke im Raum zeichnet, um irgendwelche Hindernisse zu überqueren. Das ganze Spiel wirkt ein bisschen wie so ein Prototypen-Baukasten eines Entwicklerstudios, die anstatt Ideen, die sie mal hatten, bis zu Ende durchzuführen, sie einfach irgendwie durch eine gemeinsame Narration zu verknüpfen und den Spieler spielen zu lassen. Das hat mir sehr gefallen. Denn zum einen waren das alles nette, interessante Ideen, die ich in der Form noch nicht gespielt habe, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, das ist nett. Ich habe schon wieder 10 Minuten gespielt und wieder was ganz Neues vor mir. Und außerdem war das alles im Rahmen eines etwas traumhaften Märchens. Ein Märchen, das sich so ein bisschen an Kinder, aber auch an Erwachsene richtet, inszeniert. Das hatte was Unschuldiges, etwas sehr Fröhliches, Herzliches und das bricht am Ende auch die vierte Wand auf ganz charmante Art und Weise. Charmant ist ein guter Begriff. Nachdem ich dieses Spiel fertig gespielt hatte, Unfinished Swan, habe ich mir gedacht, Mensch, das war schön, das hat richtig Spaß gemacht. Es ist kein Spiel gewesen, das mich jetzt komplett geflasht hat, aber eins, das mir einfach gefallen hat, von vorn bis hinten und das von einer Art war, wie ich sie vorher nicht kannte. Und ich freue mich sehr, dass Edith Finch in dieselbe Richtung schlägt. Es erscheint mir als ein deutlich erwachsenerer und vom Ton deutlich anderer Nachfolger. Die Struktur ist verdammt ähnlich. Auch in Edith Finch bewegt man sich durch verschiedene Spielkonzepte, man könnte fast sagen, Prototypen oder Ideen des Entwicklerteams, erlebt aber ein zusammenhängendes Ganzes. Und jetzt können wir langsam auf das Spiel eingehen.
Das sollten wir tun. Wir sollten an der Stelle vielleicht noch hinzufügen, wie wir uns die Wertschätzung heute so ein bisschen vorgestellt haben. Wir wollen nämlich den ersten Teil spoilerfrei halten oder so spoilerfrei wie möglich, weil bei einem 2 Stunden bis 2,5 Stunden langen Spiel, für diejenigen, die das jetzt noch spielen und selbst erleben wollen, wäre es ein bisschen doof, wenn wir die Hälfte oder 2/3 schon vorwegnehmen. Und da ist man relativ schnell, wenn man dann tatsächlich dezidiert über die Geschichte erzählt. Das heißt, der erste Teil dieser Wertschätzung bleibt spoilerfrei. Da erklären wir ein bisschen, wie das Spiel funktioniert, ein bisschen die Faszination dran. Im zweiten Teil wollen wir aber, weil wir beide auch das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, so ein bisschen in unsere Interpretation des Spiels reingehen, weil das tatsächlich ein Spiel ist, das auch sehr, sehr zu Interpretationen einlädt. Und vielleicht mal ganz kurz vorweggeschickt, man kann sich What Remains of Edith Finch ein bisschen vorstellen wie Gone Home. Das war ja auch so ein Walking Simulator, der relativ bekannt ist, denn die Prämisse ähnelt sich schon sehr stark. Du kommst zu Beginn von What Remains of Edith Finch, kommst du zurück in dein, ja, Elternhaus, um es so rum zu formulieren. Das ist ein verlassenes Elternhaus und du willst so ein bisschen rausfinden, wo kommst du her? Was ist in diesem Haus früher passiert? Du warst offensichtlich schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Und dieser Ansatz ähnelt halt so ein bisschen Gone Home, wo du ja auch am Anfang des Spiels oder in dem kompletten Spiel dich in deinem Elternhaus bewegst, nachdem du von Übersee zurückgekommen bist und dich so ein bisschen wunderst, warum keiner mehr da ist. Man muss sagen, bei What Remains of Edith Finch, Sebastian, das wirkt am Anfang so ein bisschen wie so eine Spukhausgeschichte, ist es aber gar nicht.
Nee, tatsächlich hat es doch große Parallelen zu Gone Home, nur ist es deutlich fantastischer. Während in Gone Home das Haus ein völlig normales Anwesen ist, natürlich auch da mit Geheimgängen, aber was Edith Finch inszeniert, ist ein wundersames, fast schon bizarr verwachsenes Haus mit schier unmöglichen Anbauten. Auch im Logo des Spiels ist ja dieser Turm zu sehen, dieser verrückte, auf dem man sich im Spielverlauf auch hocharbeitet. Es ist eine ganz fantastische Umgebung und die auch ein bisschen die Geschichte der Familie erzählt. Am Anfang weiß man nicht sehr viel darüber. Man weiß gar nicht so richtig, wieso man da ist, aber so langsam, und das ist auch ganz interessant gemacht, mit sehr vielen in der Spielwelt schwebenden Texten, die den Monolog der Spielfigur wiedergeben, die wird man langsam eingeführt in die Familie Finch und die Geschichte dieses Hauses. Und das hat schon was.
Du hast jetzt gerade die Einblendungen erwähnt und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Stilmittel und ein sehr, sehr gelungenes Stilmittel, weil wie du es gerade schon sagst, die Spielfigur, das junge Mädchen oder den Teenager, ich glaube sie ist 17, die man dort steuert, die kommentiert das Erlebte und die erzählt ein bisschen teilweise aus ihrer Vergangenheit, wenn sie wieder in den Raum reinkommt, wo sie sich an irgendwas erinnert, an einen ihrer Verwandten, der in diesem Raum, dessen Raum das gewesen ist. Und das visualisiert das Spiel, also man hört das nicht nur, sondern diese Text, den dann die Erzählerin aufsagt, der findet sich auch irgendwo in dieser Spielwelt als Text wieder und wird manchmal über irgendwas, über einen Gegenstand drüber gelebt, manchmal verspielt, verschwungen dargestellt, dann löst er sich teilweise auf, wenn du dann weitergehst oder manchmal fliegen die Buchstaben sozusagen davon. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr cool eingesetztes Stilmittel mit diesem Text. Der funktioniert halt, letztlich sind es Untertitel, aber auf eine so stilistisch perfekte Art und Weise, dass sie nie wirken wie Untertitel.
Absolut. Also gerade zum Ende hin, was nochmal mit dem Text gemacht wird und auch die Tatsache, dass die Art und Weise, was mit dem Text passiert, auch so ein bisschen Hinweis ist. Wenn einer der Texte die Treppe hochfliegt, die Buchstaben, dann weiß man, dass es da weitergeht. Hier auch ein Hinweis, das Spiel ist komplett in Englisch vertont. Lediglich diese Texte, die da in der Spielwelt rumschweben, sind in Deutsch. Und die sind dann schon teilweise ein bisschen herausfordernder zu lesen als Untertitel, weil sie eben in der Spielwelt platziert sind, weil man auch hinschauen muss. Die Kamera bewegt sich zwar oft in die Richtung, wird so ein bisschen wie magnetisch angezogen von den Dingern, aber auch an einer Stelle ist es mir aufgefallen, dass der deutsche Text zu lang war und in die Spielwelt reingeklippt ist. Ich empfehle also dringend, dass man Englischkenntnisse mitbringt. Denn wenn man dieses ganze Spiel sich erlesen würde und ausschließlich auf diesen Text angewiesen ist, glaube ich, könnte es nicht ganz so gut wirken.
Das könnte ich mir auch vorstellen, zumal die Erzählerin wirklich gut vertont ist. Was ja auch noch so ein bisschen dazukommt und was wir vielleicht erklären sollten, ist so ein bisschen die Prämisse, ohne jetzt mehr als die ersten, ich sag jetzt mal 5 bis 10 Minuten oder 20 Minuten irgendwie wegzuspoilern. Du hast jetzt schon das Haus und die Geschichte der Familie Finch erwähnt. Was relativ am Anfang schon rauskommt, ist, dass diese Familie Finch offensichtlich aus Norwegen ursprünglich stammt, dann nach Amerika ausgewandert ist und auch in so einer Sache, die so ein bisschen fantastisch ist, versucht hat, ihr Haus aus Norwegen mit dem Schiff mit in die USA zu nehmen. Und das erste Haus ist gesunken, kurz bevor sie in den USA ankamen. Also haben sie dort oder haben die Urahnen von dir, von der Protagonistin, die du spielst, haben dort ein neues Haus gebaut. Und dann wurden dort immer wieder diese Anbauten vorgenommen, wenn neue Familienmitglieder hinzukamen. Das hat halt schon so, wenn du das erste Mal davor stehst, das hat so ein bisschen was von so einem Hexenhaus, aus einem Märchen, wie du ja auch richtig gesagt hast. Und dann, was eine sehr zentrale Rolle in diesem Spiel steht, ist, dass die Familie Finch anscheinend oder vielleicht unter einer Art Fluch leidet, denn sehr, sehr viele Familienmitglieder der Familie Finch sind gestorben, und zwar gestorben vor ihrer eigentlichen Zeit, also nicht an natürlichen Ursachen, sondern an seltsamen Unfällen und so weiter und so fort. Und du versuchst, das ist so ein bisschen die Grundprämisse des Spiels, diesem Fluch auf die Schliche zu kommen und überhaupt rauszufinden, ist das in irgendeiner Form ein Fluch? Was ist da mit dieser Familie Finch passiert? Und was du im Laufe des Spiels machst, letztlich, wenn du dich nicht gerade in diesem Haus von Raum zu Raum bewegst, ist die Geschichte oder kleine Geschichten der einzelnen Familienmitglieder und der einzelnen Ahnenreihe der Familie Finch zu spielen und sich anzugucken, was denen dort passiert ist.
Jawohl, es sind praktisch spielbare Flashbacks, obwohl man da nicht wirklich von Flashbacks reden kann. Manchmal sind es auch relativ interessante Interpretationen von Geschichten erzählen, aber man schlüpft immer wieder in kleine spielbare Substories hinein und die machen so ein bisschen die Würze des Spiels aus, denn die unterscheiden sich von Charakter zu Charakter deutlich. Jeder hat so ein eigenes Thema. Manche sind schon ein bisschen humoristisch, fröhlich. Es gibt schon sehr morbide Geschichten und da finde ich eben denselben Reiz wie bei der Unfinished Swan, wo ich nie weiß, was mich hinter der nächsten Ecke erwartet, was mich mit der nächsten Geschichte eines Finch spielerisch und erzählerisch erwartet. Und das haben die Entwickler, finde ich, ganz, ganz hervorragend geschafft.
Teilweise, finde ich, sind ja diese Spiele auch wirklich clever auf so einer sehr, sehr simplen spielmechanischen Ebene, aber sie unterscheiden sich dort ja gerne. Also es kann zum Beispiel sein, auch da passe ich jetzt auf, dass ich nicht zu viel sage, es kann zum Beispiel passieren, dass du ein Kind beim Schaukeln steuerst und letztlich dieses spielerische Element eigentlich nur daraus besteht, zu schaukeln, also eben mit den Tasten vor und zurück und zum richtigen Zeitpunkt, um wieder nach vorne oder eben zurück, also die Beinbewegung sozusagen beim Schaukeln simuliert, damit man mehr Tempo drauf bekommt. Das kann ein Aspekt sein. In einem anderen Aspekt kann es vielleicht sein, dass du einen ganz rudimentären Ego-Shooter nachspielst. Auch da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und so unterscheiden sich immer auch auf einer spielerischen Ebene diese einzelnen kleinen Flashbacks. Und in der Regel, es gibt ein paar, die finde ich ein bisschen seltsam steuerungstechnisch. Da merkt man halt einfach, dass es durchaus eine gewisse Herausforderung ist, selbst so simple Spielmechaniken, so viele unterschiedliche in einem Spiel zu realisieren. Aber in der Regel funktionieren die sehr gut und die harmonieren in der Regel auch absolut fantastisch mit der Geschichte, die sie erzählen.
Hierzu eine kleine Frage. Hast du es mit Maus und Tastatur oder mit Controller gespielt?
Ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt.
Hier würde ich auch dringend zum Controller raten. Den habe ich dann in die Hand genommen, als er plötzlich losbrummelte. Den wusste gar nicht, dass ich ihn angeschlossen hatte. Und es wurde sofort besser, denn das Spiel nutzt so ein bisschen so einen Hauch von Fahrenheit. Das heißt, manche Türen öffnet man, indem man die Controller nach oben bewegt oder doch zur Seite, wenn es Flügeltüren sind. Immer wieder wird ein bisschen versucht, so die Bewegungen der Spielfigur nachzuahmen mit den Controllern. Das gibt manche Bereiche des Spiels, wo die Bedienung dieser Substories viel besser mit dem Controller funktioniert, als mit Maus und Tastatur der Fall wäre. Also wer einen Controller hat, der soll bitte den benutzen. Das merkt man im Spiel an, finde ich.
Okay, also ich hatte jetzt nicht unbedingt, ich habe übrigens auch gemerkt, dass mein Controller irgendwann das Vibrieren anfängt und habe irgendwo in den Optionen gesucht, dass ich es ausschalten kann, habe es allerdings nicht gefunden. Dann hat er halt gerne mal sporadisch neben mir weiter vibriert. Ich hatte jetzt aber nicht das wirkliche Problem dabei bei der Maus- und Tastatursteuerung. Ich fand die letztlich ziemlich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, man braucht das. Aber gut, wenn du jetzt sagst, es steuert sich besser, dann wäre eins dranhängen hat. Aber man muss da jetzt keine Angst haben, dass man das mit Maus und Tastatur nicht anständig spielen kann. Was mich da jetzt zum Beispiel interessiert, es gibt eins, auch da passe ich jetzt auf, wie ich es formuliere. Es gibt eine Sub-Episode, in der spielst du zwei Spiele auf einmal. Und mit Maus und Tastatur hat das ganz gut funktioniert, weil ich bei dem einen die Maus nehme für das eine Spiel und für das andere die Tastatur. Wie ist denn dieses Spiel, ist das auf dem Gamepad auch gut gelöst? Nimmst du da die beiden Analogsticks oder wie funktioniert das?
Ja, der linker Stick für die eine Aufgabe, rechter Stick für die andere. Und gerade da habe ich mir gedacht, das würde mir keinen Spaß machen mit Maus und Tastatur. Aber ich bin auch wirklich durch meine Zock-Vergangenheit sehr, sehr, sehr Controller geprägt. Das ist vielleicht einfach persönlicher Geschmack. Aber gut, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist vielleicht auch ein schöner Aspekt, über den wir relativ spoilerfrei reden können. Das Haus an sich, wie es inszeniert ist, wie es aussieht, also auch Technik, das hat mich schon beeindruckt. Wenn man an Gone Home denkt, ist es doch ein grafisch sehr simples Spiel. Es wirkt so ein bisschen, ja, Lo-Fi, simplifiziert, Texturen sind nicht so gut, es ist nicht sehr realistisch. Und auch The Edith Finch ist nicht fotorealistisch, aber doch sehr, sehr, sehr detailreich. Die Spielwelt ist zwar statisch, da bewegt sich sehr wenig, man kann zwar mit der Spielwelt interagieren, aber eher in Form von Narration oder in Form von Türen öffnen, Wege bereiten, aber man kann nicht wie bei Gone Home viele Dinge in die Hand nehmen. Aber es hat mir schon sehr gefallen und mich wirklich beeindruckt, wie hübsch das alles inszeniert ist, von der Beleuchtung her, vom Detailgrad, von der Fülle an Gegenständen, mit denen dieses Haus vollgestopft ist. Und obendrein empfand ich es als sehr interessant, wie es doch einen sehr linearen Weg durch dieses Haus gibt. Ähnlich wie bei Gone Home wird man da von Abkürzung zu Geheimgang zu einer Tür weitergeführt. Und da finde ich es besonders interessant, immer wenn man diese kleinen Stories der anderen Finchs erlebt, dann verschwindet man eben von diesem Schauplatz, reist in diese andere Geschichte. Und wenn man zurückkommt und sich umdreht, ist meistens bereits der Weg offensichtlich zur nächsten Episode, an dem man vorhin vorbeigegangen ist. Diesbezüglich ist das Leveldesign wirklich clever. Ich hatte da nie das Gefühl zu irren oder irgendwie den Weg finden zu müssen. Und gleichzeitig wirkte das Haus deswegen nicht unlogisch. Das wirkte alles wie ein organisch gewachsenes Haus. Das hat mir echt gefallen. Ist eine beeindruckende Leistung.
Ist total spannend, dass du das ansprichst, weil das ist, so ähnlich ging es mir auch. Und weil du vorhin gesagt hast, man kann nicht so viele Gegenstände in die Hand nehmen, wie jetzt vielleicht bei Gone Home und sich angucken, dann könnte man das ja als Hörer jetzt erstmal interpretieren, okay, es gibt einfach weniger, da steckt nicht so viel drin. Und ich habe das total gegensätzlich zu dieser möglichen Einschätzung wahrgenommen. Denn im Gegensatz zu so gut wie jedem anderen Spiel, Häuser oder Räume oder Zimmer in Spielen sehen in der Regel aus wie so ein Musterhaus, das man sich irgendwo angucken kann. Die sehen nicht aus, als würde da drin jemand wohnen. Und Edith Finch ist eins der ganz, ganz wenigen Spiele, mir fällt jetzt auf die Schnelle gar kein anderes ein, das wirklich ein Haus inszeniert und darstellt, indem ich aufrichtig glaube, dass dort eine etwas exzentrische Familie tatsächlich gewohnt hat. Das sieht aus, wie ein Haus aussehen könnte. Da liegt halt mal Zeug irgendwo rum, und zwar viel Zeug. Und das komplette Environmental Storytelling dieses Spiels funktioniert fantastisch. Ich muss viele Sachen gar nicht in die Hand nehmen. Ich komme in einen Raum rein, in dem dann vielleicht ein jugendlicher Finch, dem was auch immer dann passiert ist, der dann noch bewahrt wurde, weil das so ein bisschen das Motiv ist, das bei vielen Räumen so mitschwingt, dass man eben in den Raum reinkommt, so wie er war, als diesem Finch, was auch immer diesem Finch passiert ist. Und diese Räume erzählen, ohne dass ich was in die Hand nehmen muss, ohne dass ich mir Gegenstände näher angucken muss, auf dieser Environmental Storytelling-Ebene fantastisch eine eigene kleine Geschichte. Ich verstehe sofort die Person, die in diesem Raum gewohnt hat, die in diesem Raum zu Hause war. Ich nehme das so unwillkürlich und auf so eine organische Weise, als das Zuhause eines Menschen war, sozusagen als der verlängerte Arm seiner Persönlichkeit, wie es dekoriert ist, was für Gegenstände drin sind und so weiter und so fort. Das hatte ich ganz, ganz selten bislang in Spielen, wenn überhaupt. Das hat auch Gone Home nicht geschafft.
Tatsächlich, das ist eine große Leistung. Auch so, manchmal kommentiert ja auch die Spielfigur, die Edith spielt man übrigens, Edith Finch, 17 Jahre alt. Zum Beispiel die Tatsache, das fand ich wunderbar als Idee, dass einzig die Chinesen, der chinesische Lieferservice im Ort sich überhaupt noch getraut hat, dieses vermeintlich verfluchte Haus zu beliefern. Und deswegen ist in dem ganzen Haus halt sind so Verpackungen von China-Essen verteilt. Genauso hat einer der Finchs mal in einer Konservenfabrik gearbeitet, weswegen das ganze Haus vollgestellt mit Lachskonserven ist und solche Sachen. Und tatsächlich habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwo mal Copy-Paste im großen Maße benutzt wird. Jeder dieser Räume ist eigenwillig, hat seinen Charakter und zeichnet wirklich ein Bild dieser Person. Das ist wirklich toll gemacht.
Du hast tatsächlich ein bisschen Copy und Paste, fand ich. Insbesondere bei den Büchern, weil das Haus ist an vielen Stellen voll gerammelt mit Büchern. Und mein Gott, die Familie Finch scheint den ein oder anderen Roman sehr gerne gemocht zu haben, denn sie besitzt ihn geschätzte 400 Mal. Also das muss ein super Werk gewesen sein. Wobei man an dieser Stelle auch sagen muss, genauso wie die Konserven, die du jetzt zum Beispiel erwähnst, oder das chinesische Essen, wo dann noch die Pappkartons dastehen, oder eben diese Romane. Man kann jetzt natürlich davor stehen und kann sagen, na gut, es wäre schon schöner gewesen, wenn man sich da mehr Mühe gegeben hätte, nicht immer wieder das Gleiche nochmal und nochmal zu verwenden, auch wenn es echt schön in Szene gesetzt ist. Aber das passt so ein bisschen zu diesem ganzen märchenhaften Charme, weil letztlich, ohne jetzt zu viel der Interpretation vorwegzunehmen, muss man auch das ganze Spiel nicht wirklich lesen, als ein, dass es dieses Haus tatsächlich gibt.
Nee, das ist schon wirklich fantastisch. Die Architektur ist auch teilweise so unlogisch. Insbesondere die Vertikalität dieses Hauses ist aberwitzig. Aber mich erinnert es ein bisschen an einen Wes Anderson-Film vielleicht. So The Royal Tenenbaums kommt mir da in den Sinn. Also etwas Überzeichnetes, extrem Schrulliges. Es gibt da zum Beispiel ein Badezimmer, das ist praktisch von so einer der hereingeheirateten Frauen entstanden. Und das ist die einzige Spur, die diese Frau hinterlassen hat. Und es kommentiert die Spielfigur auch. Und dieses Badezimmer ist einfach nur knallrosa. Und das finde ich fantastisch. Das ist wirklich. Und sofort habe ich ein gewisses Bild von dieser Person vor mir. Und trotzdem funktioniert das ganze Ding als Badezimmer. Aber sowas ist fantastisch. Das hat echt gut funktioniert. Ah.
Kommen wir vielleicht, bevor wir jetzt tatsächlich, oder haben wir noch was, was wir ansprechen müssten, bevor wir so ein bisschen in den interpretatorischen Teil einsteigen? Gibt es da von deiner Warte
vielleicht, auf, ja? Vielleicht, was ich am Anfang als ein bisschen schwierig empfand, ich wurde sehr schnell mit der Tatsache, dass es da einen Familienstammbaum der Finches gibt, konfrontiert, den kann man auch als Buch im Pausemenü aufrufen, das Buch, das Edith dabei hat. Und am Anfang hat mich das ein bisschen überfordert. Da wurden sehr, sehr viele Namen genannt und Beziehungen zueinander. Und man hat so ein bisschen sich diesen Stammbaum erarbeiten müssen und auch im Kopf behalten. Das empfand ich am Anfang als gar nicht mal so einfach. Da hat das Personal mich ein bisschen überfordert. Aber ich finde, gegen Ende hin gelingt es dem Spiel dann doch tatsächlich ein Bild der Generationen zu zeichnen und der verschiedenen Familienmitglieder und ihre Beziehungen zueinander. Wie ging's denn dir da?
Mir ging's echt umgekehrt. Ich fand das einen sehr, sehr netten Kniff. Das stimmt schon. Also wenn du das Pausemenü aufmachst, dann siehst du diesen Familienstammbaum. Und der wird ja auch nach und nach befüllt. Das heißt, wenn du eine der Geschichten nacherlebt hast, dann malt Edith in dem Stammbaum ein Gesicht zu dem Namen dazu. Das dient auch so ein bisschen so als Visualisierung des Abhakens. Okay, die Geschichte hast du gespielt. Die und die Geschichten sind noch offen. Und ich fand das sowohl da auf stilistischer Ebene einen sehr interessanten und sehr guten Kniff, als auch auf der Ebene, dass ich eigentlich anhand dieses Stammbaums immer recht gut verstanden habe, wer diese Figuren sind. Und wenn Edith dann mal einen Namen erwähnt hat, okay, wer war doch jetzt gleich Sven, dann habe ich in den Stammbaum geguckt, okay, der. Ich fand das war sehr gut nachvollziehbar da. Aber ich kann schon verstehen, warum es vielleicht am Anfang, wenn man diesen Stammbaum sich dann häufiger anguckt, auch vielleicht ein bisschen zu einer Überforderung führen kann. Oh Gott, wer sind die denn alle?
Und dann gibt's noch ein Element, das eher so, finde ich, so ein bisschen für mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass man wirklich einen Charakter spielt, der einen Körper hat. Das wird ganz gerne mal wirklich gut verwendet vom Spiel, indem sich die Spielcharakter, die Edith, sie greift in die Spielwelt hinein, sie hält sich daran fest. Wenn sie kriecht, dann hört und sieht man das auch. Das finde ich ganz wunderbar gemacht. Das gelingt wenigen Spielen so elegant, ohne dass es irgendwie auch aufgezwungen oder zu oft präsentiert wirkt. Das ist immer mal wieder nebenher, kriegt man das mit, dass das Mädchen da wirklich gerade rumklettert, kriecht und sich ihren Weg bahnt. Das war schön gemacht. Und jetzt können wir tatsächlich mal ein bisschen zum Interpretatorischen übergehen.
Moment, erstmal müssen wir wertschätzen für die Leute, die jetzt an der Stelle sagen, das klingt alles ganz interessant, wie ist es denn nun? Und dann können wir in den interpretatorischen Teil einsteigen, damit auch die Leute, die dann aufhören, zumindest die Wertschätzung bekommen haben.
Also von meiner Warte aus war das eine ganz famose Geschichte. Ich war 2 Stunden lang blendend unterhalten. Und ein bisschen wie bei unseren Quickies, über die wir am letzten Sonntagspodcast gesprochen haben, das dürfte die Folge 105 gewesen sein. Welche war's?
107, glaube ich.
Jedenfalls da haben wir bereits über kleine Spiele, die teils technisch ziemlich mies und als Spiele nicht gut funktioniert haben, aber die mich trotzdem inspiriert haben mit ihren verschiedenen Ideen und Ansätzen. Ähnliches habe ich bei What Remains of Edith Finch verspürt. Dieses Spiel hat mich immer wieder inspiriert, immer wieder überrascht mit diesen Ideen und den verschiedenen Stimmungen und den verschiedenen Charakteren, die man darin kennenlernt. Es ist eine sehr morbide Geschichte. Ich muss persönlich sagen, dieses märchenhaft fröhliche, verspielte des Vorgängers, der Unfinished Swan, hat mich persönlich mehr angesprochen. Zumal ich auch das Ende als etwas, es war okay, aber es hat mich nicht so glücklich und verträumt zurückgelassen, wie es bei Unfinished Swan der Fall war. Aber ich hatte einfach nur 2 Stunden lang wirklich Spaß. Und wer weiß, worauf er sich hier einlässt, und zwar eine eine Art, ja, was ist das? Einfach ein Ego-Erlebnis in Sachen Storytelling und in Sachen Game Design. Eins, das jetzt vielleicht sich selbst nicht 100% erklärt, das wie viele solche Spiele ein bisschen Raum für Interpretation lässt und eher über seine Stimmung wirkt und über sein Gameplay als darüber, dass hier eine Story etabliert und beendet wird. Von meiner Warte aus gehen hierfür sogar die 20 € völlig okay. Ich hätte mich allerdings gefreut, wenn das Spiel nur 15 € gekostet hätte. Dann wäre es eine bedingungslose Empfehlung. So muss jeder meiner Meinung nach ein bisschen selbst entscheiden, wie er da priorisiert, ob er da auf einen Sale wartet. Und ich kann jeden, auch die Hörer unseres Podcasts, nur dazu raten, sich nicht zu spoilern, kein YouTube-Playthrough anzuschauen, auch gar nicht erst die Trailer zu gucken oder großartige Reviews zu lesen. Das Spiel lebt von seiner Überraschung. Es lebt davon, dass man die Dinge nicht kommen sieht, die darin passieren. Und ich bin sehr froh, das direkt beim Launch gespielt zu haben, ohne mich groß damit beschäftigt zu haben. Einfach nur darauf vertraut zu haben, dass die Entwickler das schon irgendwie cool können, weil sie guten Vorgänger gemacht haben. Und da, dass ich das eh nicht zahlen muss, weil es ja unsere liebe Patreon-Kasse tut. Ein Glück.
Ha, das wirst du mal sehen, wenn dir die 20 € bei der nächsten Gehaltsabrechnung fehlen.
Wie hat's dir denn gefallen?
Ich fand's fantastisch. Es war definitiv der beste Walking Simulator, wenn man jetzt diesen despektierlichen und eigentlich ziemlich gruseligen Begriff verwenden möchte, den ich seit Gone Home gespielt habe. Ich müsste noch ein bisschen länger sacken lassen, um zu beurteilen, ob es vielleicht der beste Walking Simulator ist, den ich bislang gespielt habe. Ich fand es von vorne bis hinten ein absolut fantastisches Erlebnis. Es war auf der Erlebnisebene das Beste, was ich dieses Jahr gespielt habe. Sogar noch besser als jetzt Persona 5, was ich neulich gewertschätzt habe. Jetzt so rein auf der, was mir das Spiel gibt in seiner Spielzeit. Selbst da ist es nochmal eine Stufe höher. Ich find's großartig. Ich würde definitiv sagen, wer für diese Sorte Spiel empfänglich ist, das muss man ja bei diesen Spielen immer so ein bisschen dazu sagen, also wer jetzt bei einem Gone Home oder bei einem Dear Esther oder bei einem Firewatch, wer da generell sagt, das ist überhaupt nicht meine Sorte Spiel, dem wird wahrscheinlich auch nicht What Remains of Edith Finch in irgendeiner Form bekehren, sich auf diese neue oder andere Spielerfahrung einzulassen, das ist ja auch völlig okay. Aber wer damit was anfangen kann, der kriegt für diese 20 €, deswegen würde ich da auch jederzeit Vollpreis sagen, einen der besten, wenn nicht den besten Walking Simulator der letzten Jahre. Auf der grünen Wiese wäre ich sehr geneigt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde da auch tatsächlich gern mit irgendjemand interpretatorisch drüber reden, bevor ich mich da in irgendeiner Form festlege. Aber ich wäre zumindest geneigt, einen neuen in Erwägung zu ziehen. Ich fand's absolut großartig.
Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn man ein gutes Spiel vor sich hat. Und insbesondere, wenn man es nicht so wirklich kommen sieht. Man musste dich ja zu deinem Glück ein wenig zwingen.
Ja, wobei du hattest mich recht schnell, als ich es mir dann auf Steam angeguckt habe. Das sah schon aus wie ein Jochenspiel und es entpuppte sich dann auch tatsächlich als Jochenspiel.
Jetzt hast du aber die Hausaufgabe, definitiv The Unfinished Swan nachzuholen. Da wirst du zum einen viel wirklich von der Handschrift des Entwicklers wiedererkennen. Das finde ich bemerkenswert, wie die sozusagen ihren Stil bewahrt haben. Und zum anderen wirst du einen Raum in The What Remains of Edith Finch ganz anders wahrnehmen und verstehen. Denn eine der Geschichten, die auch nur ganz kurz erzählt werden, ist eine direkte Anspielung an das Vorgängerspiel. Und das ist eine sehr gelungene Anspielung. Mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Und wenn wir jetzt hier schon um die ganze Spoilersache drumherum tanzen, können wir jetzt ja langsam zu dem Teil der Veranstaltung übergehen, wo wir die Dinge beim Namen nennen, wo wir sehr konkrete Beispiele sagen, einfach weil sie uns ein bisschen auf der Seele brennen.
Jawohl, meine Damen und Herren, wenn Sie bis hierhin gehört haben und jetzt vielleicht überzeugt sind, sich das Spiel mal anzuschauen, dann brechen Sie an der Stelle ab, weil ab jetzt kommen Spoiler galore und hören Sie vielleicht dann wieder rein, wenn Sie es gespielt haben und wenn Sie dran interessiert sind, wie der Sebastian oder wie ich das Ganze interpretieren, wahrnehmen, einordnen würden, was in diesen 2 bis 2,5 Stunden passiert ist. Sebastian, mal so rum angefangen. Worum geht es in Edith Finch? Was ist deiner Einschätzung nach, was ist der Gegenstand des Spiels? Weil ich glaube, so kann man da echt schon anfangen. Man kann sich echt drüber unterhalten, worum geht es in dem Spiel? Weil es gibt natürlich einen Plot, der die ganze Zeit stattfindet, aber ich würde argumentieren, der steht nur sinnbildlich für was völlig anderes.
Es geht um den Tod. Es geht um den Tod, und zwar nicht den vorhersehbaren Tod, sondern den, der über eine Familie oder eine Beziehung hereinbricht und der alles kaputt macht. der Vorwürfe erzeugt, Selbstvorwürfe, Depressionen, alles Mögliche. Und jeder dieser Finchs, dessen Geschichte man erfährt, der wird brutal aus dem Leben gerissen, teils auf tragische Art und Weise, teils auf mysteriöse Art und Weise, teils erfährt man ja gar nicht, wie genau diese Menschen gestorben sind, weil das durch das Spiel so verzerrt wird oder nur angedeutet. Aber darum geht's im Spiel. Und die ganzen Charaktere, die leben, insbesondere die Edie, die Großmutter von Edith Finch, die hängt an dieser Familie fest, die will das alles bewahren, die zelebriert auch die toten Finchs und ihr Leben und die pfeift aus diesem Fluch, und andere Charaktere in der Familie, die versuchen sich gegen diesen Fluch zu wehren. Und es ist auch dieses, ich sehe da auch so ein bisschen diese Phasen des Sterbens, die man da so immer wieder mal zitiert sieht, Akzeptanz, Frustration, Depression, Verhandeln, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, das sind verschiedene, ja, so Ansätze im Spiel drin, und ich bin der Meinung, das dominierende Thema ist definitiv der Tod und das Verarbeiten des Todes und das mit sich selbst im Reinen sein, mit seiner eigenen Sterblichkeit und der Ungewissheit.
Ach, das ist ja interessant, weil ich hatte jetzt im Vorfeld, ich habe tatsächlich ein einziges Review gelesen, und das war von Polygon. Und Polygon argumentiert so ein bisschen, der Reviewer dort, so ein bisschen wie du das gerade gemacht hast, dass Edith Finch ein sehr trauriges Spiel sein, ein Spiel um den Tod. Und ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr hoffnungsvolles Spiel über das Leben. Und es benutzt den Tod, um eine Aussage über das Leben zu treffen und das Wesen einer Familie. Ich finde, in gewisser Hinsicht, finde ich, ist Edith Finch eine Geschichte über Geschichten. Jede dieser einzelnen Finch-Figuren, deren Ableben du im Laufe des Spiels spielst, repräsentiert so ein bisschen die Geschichte, die eine Familie im Laufe ihrer Generationen entwickelt. Und die Mutter von Edith, die schließt ja sozusagen oder verschließt vor ihrer Tochter ja diese ganzen Geschichten, diese ganzen Familiengeschichten. Sie macht ja dann auch in dem Haus, die Räume werden dann abgesperrt, damit auch Edith zum Beispiel ja nicht mehr reinkommt, damit sie das nicht erleben kann. Und Edith kennt ihre Geschichte, Edith kennt ihre Herkunft nicht. Und das erfährt sie im Laufe dieses Spiels. Und dieser Umgang mit dem Tod der Mutter, auf der einen Seite, die ihr Kind davor schützen möchte, die diese Geschichten wegblockt, die das Kind vor diesen Geschichten aussperrt, der steht ja so ein bisschen die Großmutter gegenüber, die du jetzt so ein bisschen als die Bewahrerin des Ganzen hingestellt hast, aber oder bezeichnet hast. Und ich empfand das halt so, auch wenn du diese einzelnen Todesgeschichten spielst, die sind alle so hoffnungsfroh. Selbst das Baby, selbst in der Szene, wo du den Tod des Babys nachspielst und ihn sozusagen, oder was heißt sozusagen, ihn de facto selbst herbeiführst, weil sonst geht das Spiel nicht weiter, wenn du das Kind als Spieler in dieser Situation das Baby nicht umbringst und es ertrinken lässt in der Badewanne. Und selbst das ist ein hoffnungsvoller Tod. Ich würde argumentieren, dass nahezu alle Tode in diesem Spiel einen sehr hoffnungsvollen Tonfall haben. Nicht im Sinne von, oh, es ist toll, dass das Baby tot ist, sondern im Sinne von, dass eben dieser Tod nicht automatisch oder der Tod einer geliebten Person nicht automatisch dazu führen sollte, dass man eben so agiert wie die Mutter und dass man irgendwann an einen vermeintlichen Fluch glaubt, von dem, der ja auch dann am Ende, würde ich zumindest argumentieren, gar nicht existiert. Die hatten halt vielleicht ein bisschen Pech, diese Familie, oder sie waren vielleicht auch tatsächlich ein bisschen sehr exzentrisch in manchen Dingen, aber dass das nichts Schlimmes ist, dass man sich vor diesem Tod nicht, dass man diesen Tod nicht aussperren oder aus dem Hirn ausknipsen sollte, sondern im Gegenteil sich darauf konzentrieren sollte, was das Leben, das diesem Tod voranstand, für Auswirkungen auf andere Familienmitglieder hatte. Ich finde das ein extrem hoffnungsfrohes und hoffnungsvolles Spiel.
Ja, durchaus, das ist die Kehrseite der Medaille, der Tod wird immer wieder herangeführt, aber das ist wirklich bemerkenswert, wie viel Humor dieses Spiel auch hat, wie leichtherzig einige Sachen rüberkommen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass da gibt's eine Szene, wo man ein kleines Baby spielt, das in der Badewanne ertrinkt, und das ist eine der fast so bezauberndsten Szenen, die ich seit langem gespielt habe. Also ich habe am Anfang noch nicht direkt das Ende kommen sehen. Irgendwann war es mir dann klar, aber das war so märchenhaft, weil dieses Baby stellt sich dann einfach in der Fantasie vor, wie die Spielzeuge in der Badewanne mit ihm spielen und praktisch so eine Art Wasserballett aufführen. Das war einfach so fröhlich. Das hat mir wirklich gefallen.
Ja, und du hast ja auch der Tod dieses Babys am Schluss, wenn du es dann wenn du dann dafür gesorgt hast, dass noch mehr Wasser in die Wanne läuft, was ja so ein bisschen der Grund ist, warum dann das Baby ertrinkt. Auch da könnte man ja dann sagen, das Baby macht das ja tatsächlich nicht selber, sondern nur mit diesen Figuren, mit den Quietscheenten, die in der Badewanne sind, oder mit dem Frosch, den du dann so ein bisschen steuerst. Die Fantasie des Kindes löst ja letztlich aus, dass dieses Wasser noch nachläuft. Also in der Repräsentation des Spiels geht ja nicht das Baby hin und dreht den Hahn nochmal auf, sondern die Repräsentation der kindlichen Fantasie tut das. Und auch am Schluss schwimmt ja dieses Kind dann unter Wasser, dann ändert sich so ein bisschen die Perspektive und du tauchst plötzlich unter Wasser mit diesen ganzen quietschbunten, netten, lächelnden Figuren und dann taucht es so ein bisschen ja in den Abfluss hinein, könnte man sagen, und der wird dann so als das Licht repräsentiert. Wie gesagt, da stirbt ein Baby auf eine sehr tragische Art und Weise und das Spiel inszeniert das aber nicht als eine Tragik im ersten Schritt. Ich glaube, dass die Erzähler sind da nicht so dran interessiert, dieses Motiv, dass wie schrecklich es ist, dass das Kind jetzt gestorben ist, sondern in der Erzählung aus dem Off von dem Vater des Kindes, dem geht es die ganze Zeit mehr oder weniger darum, wie viel Freude dieses Kind ihm bereitet hat, als es noch gelebt hat.
Ja. Und wie glücklich es war. Und das ist doch schön. Das ist tatsächlich, das sind alles schöne Tode. Jeder dieser Figuren war stolz, war befreit, war glücklich in dem Moment, als er gestorben ist. Ich glaube, die waren echt alle in dem Moment happy und mit sich selbst im Reinen. Das ist echt eine hoffnungsfrohes Detail des Spiels.
Fand es ganz interessant, auch das Kind, das du ja beim Schaukeln, ich habe es ja vorher schon erwähnt, den 10-jährigen oder 11-jährigen Jungen, der es ist, den du beim Schaukeln machst und steuerst und der letztlich ausprobieren möchte, ob er einmal mit dieser Schaukel sozusagen so eine 380-Grad-Drehung machen kann. Wie das ja vielleicht Kinder tatsächlich gerne mal, ich kann mich da auch noch dran erinnern, so im kindlichen Alter, wenn man halt überprüft hat, wie hoch geht das denn jetzt auf der Schaukel? Und dann sitzt man vielleicht irgendwie da und denkt sich, ist das eigentlich möglich, da eine komplette Umdrehung zu machen, ohne irgendwie runterzufallen? Und auch diese Episode, die dann ja vom Zwillingsbruder dieses Kindes erzählt wird, auch das ist eine extrem hoffnungsfrohe Erzählung, auch wenn am Ende der kleine Junge irgendwie ein Cliff runter in den Tod stürzt.
Ja, er fliegt. Mhm. Das wollte er eh schon immer. Er wollte Astronaut werden. Das ist wirklich toll gemacht. Und da finde ich es bemerkenswert, dass das alles organisch in diesem Haus auch zusammenkommt mit den einzelnen Zimmern, mit den einzelnen Figuren, ohne wie mit dem Holzhammer zusammengemeißelt zu wirken. Das finde ich ist eine große Leistung. Das ist wirklich so fantastisch, diese ganze Konstellation auch ist mit den einzelnen Ereignissen, die zu dem Tod führten, mit diesen teilweise wirklich bizarr und märchenhaft gestalteten Zimmern. Gerade die Kinderzimmer sind so kreativ. Der kleine Junge mit der Schaukel hat so eine kleine Astronautenkanzel in sein Zimmer eingebaut bekommen und sein Zwillingsbruder zieht sich dann praktisch in die Kellerräume zurück, in so eine Art Bunker. Boah, ist das alles toll. Und es passt alles zueinander.
Oder das Zimmer von, ich glaube Barbara heißt sie, die ja früher so ein Kinderstar in der Filmszene gewesen ist und dann so dieses klassische Motiv des Kinderstars, der plötzlich nicht mehr sonderlich gefragt ist und der Probleme dann hat mit seinem verblassten Ruhm so ein bisschen im Teenageralter umzugehen. Und auch da ist sowohl das Zimmer fantastisch, in dem natürlich noch diese ganzen Memorabilias rumhängen, die ganzen alten Filmplakate, die fiktiven Filmplakate, in denen sie als Kind mitgespielt hat. Und dann erlebst du ja ihre Geschichte innerhalb eines Comics als Gespenstergeschichte. Also wie so ein alter Gespenstergeschichten-Comic ist es tatsächlich. Ja. Mit so einem Erzähler, wie so Tales from the Crypt mäßig, wer die Filmreihe kennt. Fantastisch. Und dann, ich fand das super. Ich dachte am Anfang ja wirklich, innerhalb dieses Gespenstergeschichten-Comics, okay, dann lese ich jetzt so ein bisschen so einen virtuellen Comic. Aber dann gibt's einzelne Panels in dem Comic, die spielst du dann. Wunderbar.
Ja. Und die Halloween-Musik ertönt. Wirklich super gemacht. Ich muss sagen, persönlich, ich bin kein Fan von Cell-Shading. Das hat mir tatsächlich ein bisschen diesen Comic vermiest, weil ich den Stil da nicht so treffend fand. Das hat irgendwie ein bisschen zu stark, finde ich, mit dem restlichen Look des Spiels gebrochen. Aber die Kreativität, was die Inszenierung dieser Stories angeht, ist einfach fantastisch. Ich mochte auch sehr, sehr gern den Zwillingsbruder der Angesprochene, der im Bunker unter der Erde lebt, der einfach nach dem Tod seines Bruders komplett zurückgezogen hat und die Lust aufs Leben aufgegeben hat. Und mit dem macht man sehr wenig. Man öffnet eine Dose Pfirsiche und sieht auf dem Kalender, dass die Jahrzehnte verstreichen. Und auch das ist so ein bisschen fantastisch, weil er eben ein ein Monster zu hören glaubt jeden Tag. Ein Rumpeln. Und da kann man sich auch überlegen, ist das ein Erdbeben? Bildet er sich das ein? Auch wie er zu Tode kommt? Ist das überhaupt realistisch, dass was da angedeutet wird, dass das passiert ist? Generell, viele dieser Tode, ich habe nicht die geringste Ahnung, was da wirklich passiert ist. Das ist auch bemerkenswert. Man spielt das alles, aber man erfährt es nicht wirklich. Insbesondere die erste Episode, wo man wirklich aus dem Gameplay von Edith rausgerissen wird, in die kleine, was, die Molly, in so ein kleines Kind, was sich immer wieder in andere Tiere hineinträumt, weil es an dem Abend so viel Hunger hat, das kleine Kind. Und es träumt dann, wie es eine Eule ist, die Hunger hat, oder ein Monster, das Menschen frisst. Man spielt das alles. Es ist fantastisch gemacht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, woran dieses Kind gestorben ist. Aber ich habe viele fantastische Ideen, also Theorien, weil ja auch vieles angedeutet wird. Es ist definitiv auch ein Spiel, über das man nachher reden kann, über die verschiedenen Interpretationen. Das mache ich übrigens gerade aktiv bei NeoGAF im Gaming-Forum. Da bin ich sehr gespannt darauf, was die Leute da alles so reindeuten.
Also bei dem im Bunker übrigens, der ist glaube ich Walter, der war nicht der Zwillingsbruder von dem Schaukelkind, sondern das war der Bruder von dieser Barbara, die dann in dem Comic gestorben ist.
Touché. Stimmt, und der lag unterm Bett.
Genau, ja. Der lag unterm Bett und es wird so ein bisschen, dass Barbara dann von Monstern umgebracht wurde, halt im Rahmen dieser Gespenstergeschichte, aber am Schluss immer noch ihren berühmten Schrei. Auch dieser Tod ist ja letztlich ein sehr hoffnungsfroher, weil was sie ja nicht mehr kann, was ja so die ganze Zeit in diesem Comic dargestellt wird, sie ist jetzt, weil sie in der Pubertät war und so weiter, ihren berühmten Kinderschrei aus ihren alten Horrorfilmen, den kann sie nicht mehr. Und ganz am Schluss, wenn sie dann von den Monstern umgebracht wird, dann hat sie es wieder geschafft und noch ein einziges Mal ihren berühmten Schrei abgesetzt. Auch das finde ich interessant. Aber nochmal zu dem Rumpeln. Also der Bruder sitzt dann ja oder verkriecht sich dann ja im Keller, weil er Angst vor den, oder in dem Bunker, weil er Angst vor den Monstern hat. Oder vor dem Monster. Und das Rumpeln ist, glaube ich, einfach ein Zug, der da einmal am Tag langfährt. Weil später, wenn er sich dann endlich dazu entschließt, keine Angst mehr vor dem Monster zu haben und endlich wieder rausgeht nach sonst wie vielen Jahrzehnten in diesem Bunker, dann findet er sich ja wieder auf so einer alten Bahnstrecke.
Touché, das ergibt wirklich Sinn.
Und dann wird er vom Zug überfahren.
Da wird er also wirklich vom Zug überfahren. Ich habe ein bisschen daran gezweifelt, weil in der Zukunft, in der Edith da langläuft, diese Gleise verrottet sind und kaputt. Und das erschien mir auch wieder ein bisschen zu unmöglich und fantastisch, wie da alles entlangführt. Aber doch, das ergibt Sinn. Ja. Wie hast denn du die erste Episode? Also Molly, das hat mich schon wirklich gepackt. Da hatte mich das Spiel dann spätestens. Wie hast du das empfunden? Das ist so der erste Charakter, den man kennt. Das ist ein kleines Kind. Das ist bereits in den 40ern gestorben. Warum, weiß ich nicht so wirklich. Es war abends in ihrem Zimmer eingesperrt, hatte ganz großen Hunger und ich glaube, da ist auch die Todesursache. Hat ein bisschen vom Hamsterfutter gegessen und ich glaube, eine Tube Zahnpasta verschlungen und hat sich dann in so eine kleine Collage aus hungrigen Tieren reingeträumt. Eine Eule, die Kaninchen fängt, ein Hai, der sich Robben schnappt oder eben ein Monster. Das war, also da hatte mich das Spiel dann. Da wusste ich, dass mir das Spaß machen wird. Wie hast denn du das empfunden?
Ich fand das auch schon echt extrem interessant. Das ist ja so auch so ein bisschen das alte Motiv des Nimmersatz. Es gibt ja diese alten Märchengeschichten aus verschiedenen Kulturkreisen, denen es diese Figur des Nimmersatz gibt, der halt klein anfängt und einfach alles weiter und seinen Hunger nie stillen kann, bis er halt am Ende, und das ist dann die Moral von der Geschichte sozusagen, bis er dann am Ende platzt oder was auch immer. Und das spielt man ja so ein bisschen nach, wie du es gesagt hast. Es beginnt ja mit einer Katze, die einen Vogel jagt, dann wird man zur Eule und jagt ein Kaninchen, dann ist man plötzlich ein Hai und jagt Robben, irgendwann ist man ein riesiges Monster und dann bist du ja auf so einem Schiff unterwegs und frisst die Besatzung dort auf. Ich fand das fantastisch. Ich finde das eine so nette Idee. Das Spiel setzt sie auch wirklich schön um. An einer Stelle bist du dann ja da und dann, wenn sie sich in den Hai verwandelt und das trifft ja auch so ein bisschen auf dieses Kindliche zu, dann verwandelt sich die Eule in einen Hai und dann liegt plötzlich irgendwo in einem Wald ein Hai rum und dann musst du den so ein bisschen einen Abhang runtersteuern, damit er ins Meer fällt und dort halt Robben jagen kann. Das ist toll.
Absolut. Also, gushing about games. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Wort im Deutschen gibt.
Lass uns aber vielleicht so ein bisschen gen Abschluss, wir wollen jetzt auch bei Wertschätzung nicht auf 2 Stunden hinauskommen, vielleicht noch über das Ende reden. Weil das würde mich auch interessieren, wie du das interpretiert hast. Also nach meiner Interpretation, ich habe es ja vorher schon angedeutet, existiert halt dieser Familienfluch nicht. Das war halt so der Versuch, so ein bisschen zu der Mutter zu erklären, ja, was sie als schlimmes Schicksal wahrgenommen hat für sie, weil ja auch einer ihrer Söhne verschwindet. ein anderer ihrer Söhne, glaube ich, dann umkommt. Über diese Episode mit dem Fisch, in der Fischfabrik haben wir übrigens auch noch nicht geredet, die ist ebenfalls fantastisch. Das war das, was ich vorher gesagt habe, wo du zwei Spiele parallel spielst, nämlich einmal diese monotone Tätigkeit, dass den Fisch nehmen, ihn unter so eine Art Guillotine, so eine automatisierte zu setzen, Kopf ab und ihn dann wegwischst auf ein Förderband. Und auf der anderen Seite des Bildschirms spielst du ja so eine Art, ja, so ein frühes Ultima, würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man sich das so vorstellen, dass dann im Laufe des Spiels immer ausgeprägter wird und immer mehr Teile des Bildschirms einnimmt, um so ein bisschen zu repräsentieren, wie diese Figur sich immer weiter von der monotonen Realität entfernt und in eine Traumwelt hineinkommt, in der sie dann am Ende König ist, und der Abschluss darin besteht dann darin, dass in der Traumwelt er seinen eigenen Kopf unter so eine Guillotine legt, wie also das, was er die ganze Zeit mit den Fischen gemacht hat. Ach, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Aber
das ist, da muss ich mal ganz kurz noch sagen, das ist einer der größten Triumphe dieses Spiels, weil es wirklich spielerisch exakt das umsetzt, was es auch erzählerisch tut, und zwar das Abdriften in eine Fantasiewelt, während man einer monotonen Arbeit nachgeht. Weil das macht man ja als Spieler auch praktisch mit der rechten Hand. Und das funktioniert so gut. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich den Anspruch hatte, auch nach wie vor brav jeden Fisch schnellstmöglich zu köpfen, der da angerollt kam. Wirklich super. Also das hat mich absolut beeindruckt. Ich finde, das ist eine der, zusammen mit der Fotogeschichte, die wir jetzt gar nicht weiter ansprechen müssen, die mir einfach persönlich so gut gefallen hat, das ist eine der besten Episoden. Einfach vom Kreativitäts- und vom Wow-Faktor her und von der Überraschung. Wahnsinn.
Ja. Ich hab tatsächlich selten in einem Spiel eine so gute Repräsentation von einem Flüchten in eine Traumwelt gesehen wie da. Wenn überhaupt ich die jemals schon gesehen habe. Das ist sowohl visuell, dadurch, dass diese Traumwelt ja auch immer am Anfang, deswegen habe ich gesagt, wie bei einem alten Ultima-Spiel, am Anfang bewegst du dich halt durch dunkle, ganz eindimensionale Gänge mit deiner Spielfigur, und dann wird das immer grafisch aufwendiger, grafisch opulenter, um halt zu illustrieren, wie viel mehr Arbeit oder wie viel mehr Aufwand dieser Mensch dann in den Aufbau seiner geistigen Fluchtwelt, seiner eskapistischen Fluchtwelt investiert, und wie geringer dazu dann visuell wieder dargestellt hat auf dem Bildschirm, dadurch, dass es nur noch einen sehr kleinen Teil dann irgendwo unten rechts einnimmt, wie unwichtiger jeder immer wieder und immer weiter das tägliche monotone Leben wird. Das ist einfach so fantastisch auch umgesetzt auf einer visuellen Ebene und lässt sich gleichzeitig noch spielen. Brillant.
Ja, ich bin, also von den Leuten würde ich mir auch ganz gerne mal einen GDC-Vortrag anschauen, wie sie dieses Spiel hinbekommen haben, wie oft sie iteriert haben, wie viele Ideen dieses Team auch verworfen hat. Das interessiert mich, denn das erscheint mir wirklich als die absoluten Sahnestücke aus einer unglaublichen kreativen Vielfalt, die dieses Team gehabt haben muss. Also ich ziehe meinen Hut davor, das alles auch so stimmig zusammenzubekommen. Aber ja, das Ende, Jochen. Mich hat's leider so ein bisschen, mir fehlte eine richtige Auflösung der Geschichte Ediths, die, wenn du schon darüber sprichst, dass alle anderen Geschichten so ein bisschen hoffnungsfroh sind. Ja, ihre ist auch hoffnungsfroh. Aber das wirkte dann alles sehr abrupt. Ich verstehe den Symbolismus dahinter, hinter diesem Ende. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was da passiert ist. Ob es den Fluch gibt oder nicht, ist, glaube ich, völlig irrelevant. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in dieser märchenhaften Welt, die dieses Spiel aufbaut, wo auch solche Häuser existieren, da gibt es vielleicht auch diesen Fluch. Aber ich denke mal, das mit dem Fluch, ob das den gibt oder nicht, das lässt sich einfach nicht beantworten. Es geht eher darum eben, dass die Leute, die einzelnen Charaktere in einem glücklichen Zustand gestorben sind und dass diese Familie den Tod einfach umarmen kann, weil es auch gleichzeitig das Leben ist. Das ist so ein Schlusswort dafür. Tue mich vielleicht ein bisschen schwer damit.
Also ich würde schon argumentieren, in meiner Interpretation jetzt zumindest, dass es diesen Fluch nicht gibt und dass es letztlich auch gar nicht um diesen Fluch geht und dass die Erklärung des Fluchs lediglich ein Mechanismus der Mutter war, um auf psychologischer Ebene mit was umzugehen, auf was sie sich aus welchen Gründen auch immer nicht einlassen konnte. Und dass gerade das Ende, also ich meine, das Spiel impliziert ja ziemlich stark, dass Edith dann im Kindbett bei der Geburt ihres Sohnes stirbt. Ganz am Schluss siehst du dann mal kurz den Sohn, in der, kurz bevor du den Sohn siehst, fliegst du durch so eine Art Geburtskanal hindurch, würde ich zumindest argumentieren. Ja. Genau. Ja. Und auch da kommt ja diese Thematik, das Motiv des Spiels zu seinem notwendigen, konsequenten Ende, nämlich dass aus dem Tod Leben entsteht. In dem Fall entsteht aus dem Tod von Edith im Kindbett immer noch ihr Sohn. Und dann sind wir bei der implizierten Frage im Titel des Spiels, What Remains of Edith Finch? Also, was ist von Edith Finch übrig geblieben? Und was ist von ihr übrig geblieben? Einerseits natürlich ihr Sohn, andererseits aber ihre Geschichte, ihr Leben und ihre Familiengeschichte. Und im Gegensatz zu ihrer eigenen Mutter vermacht sie diese Geschichten am Ende des Spiels in Tagebuchform ihrem Sohn und verschließt die nicht vor ihm. Und letztlich ist das ja auch alles, was von den anderen Finches übrig bleibt, ihre Geschichten. Und das Spiel argumentiert an dieser Stelle, glaube ich, sehr, sehr vehement, dass wenn man diese Geschichten, diese Leben wegsperrt hinter Türen aus Trauer und aus Wut und aus Verzweiflung, dass man dann eben nicht die Essenz dessen begreift, was übrig bleibt, wenn ein Leben im Tod endet. Und dann hat es mich natürlich null gewundert, wenn du am Ende in die Credits reinguckst, dass es offensichtlich eine Hommage, zumindest das Spiel ist gewidmet anscheinend, der Mutter des Creative Directors.
Absolut, ja. Das passt dann auch. Das fand ich sehr schön. Der Abspann, das waren dann auch, ist ein Abspann voller Kinderbilder der einzelnen Designer. Was für eine schöne Idee.
Super.
Das passt so hervorragend auch in das Haus, was auch voller Kinderbilder hängt. Und so Reliquien. Ach toll, was da alles an den Wänden hängt. Die Bücher sind tatsächlich viel gecopy-pastet, aber so, was die Bilder angeht und auch diese, ach, ich könnte ewig weitererzählen. Da gibt's zum Beispiel ein kleines Schulzimmer. Da wird nichts dazu erzählt, großartig. Aber da erfährt man ein bisschen darüber, dass die Kinder offensichtlich zu Hause unterrichtet wurden. Ah, und so viele andere Sachen. Aber ich schweife schon wieder ab.
Es ist ja auch, was ich an der Stelle halt noch interessant finde, ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man das halt zu wörtlich liest. Edith Finch, wenn man sich am Ende wirklich überlegt, gab es den Fluch, gab es diesen Fluch nicht, ist den Leuten, wurde der wirklich vom Zug überfahren oder ist das nur eine Repräsentation? Das spielt ja auch in dieser Episode, die du vorher mal kurz angedeutet hast, mit auf The Unfinished Swan hin. Ich nehme an, du meinst die Episode mit dem verschwundenen Bruder von Edith, die dann ja in so einem Daumenkino repräsentiert wird. Auch das eine fantastische kleine Idee. Und von dem man dann herausfindet, dass er Maler ist, wie, glaube ich, die Mutter des Protagonisten von The Unfinished Swan, richtig?
Jawohl, und man könnte The Unfinished Swan praktisch als die Episode dieses Kindes interpretieren, vielleicht sogar. Mhm. Also wenn du es spielst, das ist auch ein Kind, das in einem Gemälde verschwindet. Und genauso passiert es eben diesem Finch, zumindest laut seines selbstgemalten Daumenkinos. Aber es ist einfach ein Junge, der verschwunden ist. Aber tatsächlich, die Farbklecks, Fußspuren führen auch in das Gemälde mit der Tür. Und so fängt der Unfinished Swan an. So toll.
Mhm, Das habe ich mir tatsächlich gedacht, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Ich wusste halt so ein bisschen, worum es thematisch bei The Unfinished Swan geht. Und daran habe ich mich auch gleich erinnert gefühlt. Und auch da, das finde ich so interessant, es ist vollkommen unwichtig, wie dieser Junge jetzt verschwunden ist. Für die Erzählung ist nur wichtig, dass er eine Tür in ein Gemälde gemalt hat, reingegangen ist, sich nochmal verbeugt hat vor dem Publikum und dann in diesem Gemälde verschwunden ist. Mehr ist nicht wichtig, ob das jetzt tatsächlich passiert ist. Ist es eine fantastische Erzählung oder ist es eine Repräsentation von irgendwas? Ist für die Erzählung selbst total unerheblich.
Ja, und auch, ich denke, dass in die Falle bin ich vielleicht auch ein bisschen getappt, dass ich am Anfang und auch während des Spiels mir und ich bin halt so verdrahtet, ich hoffe stets auf befriedigende Auflösungen. Da bin ich ein bisschen durch die Fernsehserie Lost gebrandmarkt, mit Andeutungen, dem bin ich immer skeptisch gegenüber, aber tatsächlich, das Spiel sagt und erklärt alles, was nötig ist und es lässt vieles Unnötige weg und Dinge mehr zu konkretisieren verhindert vielleicht auch, dass Leute da selbst ein bisschen was reininterpretieren, ihre eigenen Schlüsse ziehen oder sie ihre eigenen Gedanken machen und sie so Vorstellungen haben davon, was da passiert sein könnte. Es trifft dann absolut super Maß. Es bleibt nicht völlig vage und schwer zu interpretieren, aber es legt ja nicht alles auf ein Tablett hin. Auch wirklich gut gemacht.
Sebastian, ich glaube, wir nähern uns der Ein-Stunden-Marke also am Ende haben wir fast halb so lange über das Spiel geredet, wie es ist. Und ich glaube, wir könnten hier noch 2 Stunden weiterreden. Aber vielleicht geleitest du an dieser Stelle die Herrschaften mal langsam gen Ausgang, reichst ihnen den Mantel und bedankst dich für ihre Aufmerksamkeit. Es ist ja deine Wertschätzung.
Also, liebe Damen und Herren, all jene, die dran geblieben oder die wiedergekehrt sind zum zweiten Teil. Ich hoffe, das war interessant, uns dazu zu hören, für insbesondere bei all jenen, die das Spiel bereits gespielt haben, ob unsere Erfahrungen und Einschätzungen da übereinstimmten, ob jemand vielleicht eine eigene Interpretation hat, eine ganz andere und uns vielleicht sogar tadeln oder auch loben möchte. Wir sind da sehr gespannt. Es gibt bestimmt einen Thread zum Podcast unter forum.gamespodcast.de. Generell gibt's da immer sehr interessante und kultivierte Videospieldiskussionen. Ansonsten danken wir für die Treue bei Patreon und freuen uns darauf, uns bald wiederzuhören. Auf Wiederhören.